Ja, ich glaube, das ist leichter zu singen, als in die Tat umzusetzen. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst. Hier sonntags morgens geht das noch recht locker über die Lippen, aber wenn ich dann die Schmerzen einholen, wenn ich dein Problem zu Hause, das du nicht lösen kannst, vor Augen hast, dennoch, dir gehört mein Lob. Ein wunderbares Lied. Hauptsache oder Nebensache? Gelingt uns das immer noch so zu unterscheiden im täglichen Leben? Wir werden doch permanent konfrontiert mit Dingen, an denen das nicht so einfach zu erkennen ist. Ist das jetzt ganz wichtig oder ist das nicht so sehr wichtig? Oft ist es so, dass die Hauptsache im Kleingedruckten verschwindet und im Kleingedruckten finden wir dann die Hauptsache, die man dann sehr schnell übersehen könnte. Ich möchte das ein bisschen an ein paar Beispielen deutlich machen, an was ich da denke. Da bekommt ihr von eurer Telefongesellschaft einen Brief. Sie können dieses Handy für 0,0 Euro bekommen oder das iPhone für, weiß ich, einem super günstigen Preis. Und dann ist so ein Sternchen dabei und dann liest man unten im Kleingedruckten bei einem Vertrag von 24 Monaten und so. So eine Irreführung. Die möchten gern, dass wir unterschreiben und sie verdienen dann gut Geld dabei. Aber es wird uns suggeriert, du kriegst etwas geschenkt. Oder ein anderes Beispiel, Fußball, die schönste Nebensache der Welt, sagen manche. Es ist vom Grundgedanken her ja auch nicht so verkehrt. Spaß am Spiel, Spaß an der Bewegung, es ist auch gesund. Man lernt Fairness, man übt Kameradschaft. Aber ist das noch so oder ist das schon längst im Abseits? Ist es nicht vielmehr so, dass da einige wenige ganz viel Geld verdienen und der großen Masse wird das aus der Tasche gezogen? Aber es wird einem so suggeriert, das ist die schönste Nebensache der Welt. Hauptsache gut gess, sagt der Saarländer. Hauptsache gesund. Hauptsache die Prüfung bestanden. Stimmt das? Natürlich nicht. Die Prüfung ist ja nicht dafür, dass wir uns da irgendwie gerade so durchgemogelt haben, sondern es soll ganz realistisch festgestellt werden, habe ich das Gelernte verstanden? Bin ich in der Lage, das auch im Alltag anzuwenden, umzusetzen? Und es geht nicht darum, dass ich irgendwie über diesen Punkt gekommen bin und dann, nein. Und mit der Gesundheit, Hauptsache gesund. Ist man dann glücklich? Hat man dann ein erfülltes Leben? Es gibt viele Menschen, die nicht gesund sind, die ein Handicap haben und trotzdem glücklich und zufrieden sind, ein erfülltes Leben haben. Aber auch darum geht es gar nicht. Sondern unser kurzes Leben ist doch dafür eingerichtet, dass wir die Weichen für die Ewigkeit richtig stellen. Darauf kommt es an. Es geht um Leben und Tod. Ohne Erlösung und Errettung stirbt der Mensch in Sünde. Das heißt, er hat sein Ziel verfehlt. Das Leben hier war dann daneben. Von wegen, Hauptsache gesund. Merkt ihr, ich könnte jetzt noch so einige Beispiele anführen, wie schnell wir in die Irre geleitet werden. Uns wird suggeriert, das ist die Hauptsache. Und das stimmt gar nicht. Ich muss jetzt aufpassen, dass in meiner Predigt nicht die Nebensache zur Hauptsache wird. Die Einleitung dauert oft viel zu lange. Deshalb komme ich jetzt zu dem Predigttext, der für den heutigen Sonntag empfohlen wird. Und das ist die Fortsetzung von der Weihnachtsgeschichte. Aus Lukas 2, von Vers 22 bis 38. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und es war ihm von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kindlein Jesus hereinbrachten, um ihn nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm auch er es auf den Arm, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen. Ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Und das war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Panuels aus dem Stamm Asa. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauenschaft an, und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zu derselben Stunde herzu, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Was ist hier die Hauptsache und was ist die Nebensache? Ist so eine Frage in Bezug auf Gottes Wort überhaupt erlaubt? Ist nicht alles, was in der Bibel steht, Hauptsache? Wichtig? Verbindlich? Ja, aber es gibt immer wieder in der Bibel Hauptaussagen, die ja besonders wichtig sind. In meiner Elberfelder Bibel ist alles gleichmäßig geschrieben. Klar, unten gibt es noch so ein paar Fußnoten. Früher in der Lutherbibel, die ich gelesen habe über lange Jahre, da war es immer so, dass da so ein paar fettgedruckte Verse waren. Die waren anscheinend besonders wichtig, dachte ich. Und zum Schluss hat man dann nur noch die fettgedruckten Verse gesucht, weil man dachte, das ist die Hauptsache. Aber das stimmte gar nicht. Ich merkte dann später, manches Mal sind auch ganz nebensächliche Dinge in mein Herz gesprungen, in meine Gedanken gekommen und sie hatten mir etwas zu sagen. Also es gibt immer in der Botschaft Hauptsache und es gibt erklärende Hinweise, so man könnte sagen Kleingedrucktes. Und es ist unsere Aufgabe, mit offenem Herzen, mit offenen Ohren zu hören, was will Gott mir durch diesen Text persönlich sagen, mir mitteilen. Und das möchten wir heute Morgen probieren, wenn wir diesen Text so im Groben durchgehen. Man kann gar nicht auf alle Einzelheiten besonders eingehen. Wir kommen ja gerade von Weihnachten. Harald hatte in der Begrüßung das schon erwähnt. Da ist uns klar, nicht das Drumherum an Weihnachten ist die Hauptsache. Das trägt mit dazu bei, damit ein Fest wird. Aber die Hauptsache ist, dass Jesus, der Sohn Gottes, in die Welt kam. Natürlich ist für uns vieles interessant, was vielleicht gar nicht so unbedingt zur Hauptsache gehört. Ich hätte so gerne gewusst, warum der Herr Jesus hier nach dem Lukas-Evangelium, in den nächsten Versen, die ich jetzt nicht mehr gelesen habe, da heißt es, er zog mit seinem Vater dann nach Nazareth. Im Matthäus-Evangelium wird uns berichtet, dass er wegen den bösen Absichten vom Herodes nach Ägypten fliehen musste. Ich hätte doch gern gewusst, wie lange war er jetzt in Ägypten? Wie sah sein Leben bis zum 12. Lebensjahr aus? War er ein gehorsames Kind? Hat er den Eltern widersprochen? Hat er ihnen manchmal auch Kummer gemacht? Steht da nicht. Wie sah sein Leben bis zum 30. Lebensjahr aus? Hat er auch einen Beruf gehabt? Ja, man meint, er hätte den Beruf des Vaters erlernt, Zimmermann. Aber da wird sonst so gar nichts Verbindliches, zumindest im Wort Gottes gesagt. In den Schriften so rumherum wird so manches geschrieben. Ich hätte das gerne gewusst. Und warum schreiben auch nur Lukas und Matthäus etwas über diese kurze Zeit seiner Jugend? Ich denke eben aus diesem Grund. Die Hauptsache, die steht da. Und die Nebensache, die steht da nicht. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich hätte manches Mal so gerne mehr von der Nebensache gehört. Das Wichtigste an Weihnachten war wirklich, und wenn ich das so mit meinen Worten zusammenfassen soll, ist, Gott wird Mensch. Gott wird Mensch. Und das mit allen Entwicklungsstufen, die zu unserem Menschsein gehören. Von der Zeugung über die Geburt, unter dem Gesetz lebend, also nach den menschlichen Ordnungen leben, bis zu seinem Tod. Er wurde ganz Mensch. Natürlich hätte Gott auch anders handeln können. Er hätte auch seinen Sohn als 30-Jährigen auf diese Welt kommen lassen können. Wäre Gott kein Problem gewesen. Aber er hatte seinen Grund, es anders zu machen. Ganz klein, ganz arm, oft missverstanden. Er hat ihn ganz klein anfangen lassen, den Gottessohn, als Kind im Stall, in einer Krippe. Aber das hatten wir an Weihnachten ausführlich. Heute geht es weiter. Jesus beginnt sein irdisches Leben im Kontext des in der damaligen Gesellschaft üblichen Brauchtums nach dem Gesetz Gottes, das ihnen durch Mose gegeben wurde. Er bekam keine Sonderrolle. Er hatte keine Privilegien. Wir sind bei Vers 22 bis 24. Beschneidung, Namensgebung, das hörten wir am Mittwoch in der Weihnachtspredigt. Dann dieser wunderbare Name, den wir auch mehrfach schon betrachtet haben, Jesus. Gott hilft mächtig, heißt das, zeitlich, ewig. Das ist ein wunderbarer Name und er hatte noch ganz viele andere Namen, die alle etwas aussagen über seinen Charakter, über seinen Auftrag. Und zum Gesetz gehört auch die Darbringung oder die Darstellung im Tempel. Nach 2. Mose 13, 2, da heißt es, heilige mir alle Erstgeburt, alles bei den Söhnen Israel, was zuerst den Mutterschoß durchbricht unter den Menschen und unter dem Vieh, mir gehört es. Das war die Anweisung Gottes an das Volk. Alle zuerst Geborenen gehören Gott. Das war für die Maria sicher klar. Aber dieses Kind, warum, wenn das so war, dass die Maria dieses Kind auf ganz besondere Weise mit den ganzen Zusagen und Verheißungen bekommen hat, warum war die Maria dann 40 Tage unrein nach dem Gesetz, wenn sie doch den heiligen Sohn Gottes geboren, zur Welt gebracht hat? Warum musste für sie auch dieses Opfer der Reinigung gebracht werden? Weil das Gesetz sie daran erinnern sollte, wo und wie die Sünde ihren Anfang nahm, damals im Garten Eden. 1. Mose 3, 10 und besonders 16 heißt es dann, und Gott sprach zu der Frau, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Dieses mit Schmerzen Kinder gebären war die Folge der Sünde. Also auch Maria stand unter diesem Fluch Gottes. Sie hatte auch keine andere Geburt. Sie hat das genauso wie alle anderen Frauen zur Welt gebracht, unter großen Schmerzen. Auch deshalb hatte auch sie dieses Opfer nötig, obwohl sie den Sohn Gottes zur Welt gebracht hat. So wurde Jesus in Sünde hineingeboren, obwohl er selber ohne Sünde war, als Sohn Gottes. Aber er kam durch die Geburt in diese sündige Situation hinein. Und deshalb musste auch für ihn dieses Opfer gebracht werden. Zwei Tauben. Ein Beweis dafür, dass er wirklich arm war. Das war der Preis für die ganz armen Leute, wenn die ihr Erstgeborenes auslösen sollten im Tempel. Zwei Tauben. Die Reichen mussten noch ein Lamm dazugeben. Bei Maria und Josef war das nicht. Die hatten nichts. Jesus kam in Armut hinein. Die eine Taube als Brandopfer, die andere als Sündopfer. Das musste konsequent angewandt werden. Da gab es keine Ausnahme. Warum musste auch für den Sohn Gottes, der doch rein und heilig war, auch ein Sündopfer gebracht werden, werden wir uns sicher fragen. Weil er durch einen Menschen, eine Frau, die unter dem Fluch Gottes stand, zur Welt gebracht wurde, in Sünde geboren wurde. Und stellvertretend, und das stellvertretende Opfer war eine Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Da wurde ein Lamm stellvertretend für den Erstgeborenen geschlachtet. Und wo das nicht der Fall war, wurde die Erstgeburt getötet. In dem nächsten Absatz werden uns einige Besonderheiten geschildert. In Jerusalem lebte ein Mann mit Namen Simeon. Dieser war gerecht, gottesfürchtig und wartete auf die Hilfe Gottes. Können wir uns mit so einem Menschen identifizieren? Über seine Herkunft wird uns nichts gesagt. Seine berufliche, gesellschaftliche Stellung wird nicht näher erwähnt. Und doch hatte er etwas ganz Besonderes. Er war gerecht, gottesfürchtig, erwartungsvoll und der Heilige Geist war auf ihm. Dieser Mensch wurde von Gott gebraucht. Sein Dienst war nicht spektakulär, aber doch so bedeutsam, dass er für uns aufgeschrieben wurde. Also haben wir auch ganz bestimmt etwas daraus zu lernen. Am Mittwoch wurde uns ja schon gesagt über die Bedeutung von Namen. Die waren damals bedeutsamer als heute. Heute werden sie mehr unter dem Gesichtspunkt des Modernen ausgesucht. Damals gab es eine Beziehung zum Charakter, zum Auftrag. Simeon, darin klingt der Hörende. Simeon war einer, der hören konnte, der gehört hat. Und er wartete auf die Erfüllung des Segens Gottes. Sein Auftrag, sagte ich schon, war nicht besonders spektakulär. Es haben wahrscheinlich nicht sehr viele das mitbekommen. Und das, was er an prophetischer Aussage gemacht hat, das hat noch fast 30 Jahre gedauert, bis es in Erfüllung ging. Ich weiß nicht, ob wir so eine Spannkraft haben. Wir haben auch schon manche Zusagen von Gott persönlich und auch als Gemeinde gehört. Aber haben wir sie noch im Blick? Bewegen wir sie noch in unserem Herzen? Ganz bestimmt ist in unser aller Leben schon so eine Situation gewesen, wo wir auch irgendwo einen kleinen Dienst tun konnten, uns das gar nicht so richtig bewusst war. Und erst sehr viel später wird es sich erfüllen, dass Gott uns in irgendeiner Situation gebraucht hat, um seinen Plan in Erfüllung zu bringen. Der Simeon hat die Erfüllung seines, das Kind segnen und Gutes über ihm aussprechen und diese prophetische Aussage über ihn gemacht hat, wahrscheinlich selber nicht mehr erlebt im vollen Umfang, weil, wie gesagt, es noch fast 30 Jahre gedauert hat. Was wir von diesen Menschen aber lernen können, war seine aktive Erwartung auf die Hilfe Gottes. Sein Warten war nicht verbunden mit Zeitvertreib, sondern mit Vorbereitung, mit Ankunft. Er hat sich darauf eingestellt, da kommt was, da muss was passieren. Er hatte ein wachsames Auge auch für die Zeit, in der er lebte, und da gab es so viel Missstände, so viel Unmögliches, dass er sagte, da kann nur der Messias helfen. Und auf den hat er gewartet. Da hat er die Schriften drüber studiert, wann und wie und wo das sein wird. Das war dem Simeon sein Lebensinhalt geworden. Er lebte wirklich im Advent. Advent ist nicht nur 4 Wochen vor Weihnachten. Für Simeon war das der Lebensinhalt, und deshalb verstand er auch das leise Wirken Gottes in seinem Herzen. Jetzt geh in den Tempel, mach die Augen auf. Da gibt es eine Situation, in der ich dich gebrauchen will. Er hatte eingeübt, auf die Stimme Gottes zu achten, den Heiligen Geist zu hören, weil er in einer intensiven Beziehung zu Gott lebte. Und so sind auch seine Worte, die jetzt aus seinem Mund kommen, so natürlich, so mühelos, so ohne Pathos, schlicht und einfach. Er sagt nicht, Achtung, Achtung oder siehe, hier spricht Gott, sondern so ganz schlicht hört sich das an. Meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen. Ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Das war eigentlich weniger eine Botschaft an die umstehenden Leute, sondern das war etwas, was in seinem Herzen war, in der Beziehung, was er Gott sagen wollte. Er hatte darauf gewartet und bekam jetzt von Gott sozusagen den Einblick. So fängt das an. Das ist das, was ich dir jetzt sagen und zeigen wollte. Simeon sieht und erkennt offensichtlich mehr als die übrigen Menschen. Jedenfalls, wenn da steht, dass seine Eltern, also Josef und Maria, sich gewundert haben über die Aussage, die er getroffen hat, dann merken wir, sie haben das wohl nicht ganz verstanden. Aber vielleicht war das auch eine Bestätigung für sie, weil sie ja im Vorfeld schon von den Engeln und von den Hirten gehört haben, dass das ein besonderes Kind sein wird. Vielleicht war ihnen die Gewissheit nur noch deutlicher geworden. Ja, das stimmt. Das ist ein weiterer Baustein zur Bestätigung. Maria war so ein besonderer Mensch. Ich weiß nicht, ob die das gut aufgenommen hat, was er ihr sagte, von wegen, dein Schwert wird durch deine Seele gehen. Aber 33 Jahre später hat sie sich wohl daran erinnert und hat sie es verstanden. Könnt ihr euch vorstellen, eine Prophezeiung so lange im Gedächtnis, im Herzen zu haben? Wenn wir das Leben der Maria, der Mutter Jesu, mal so Revue passieren lassen, dann gibt es ein paar Stellen, in denen sie erwähnt wird, wo man merkt, ja, sie hat das bewegt. Sie dachte, jetzt ist der Augenblick, etwa bei der Hochzeit zu Kana. Hat sie gedacht, jetzt kommt er in die Öffentlichkeit, jetzt geschieht Großes. Aber es war nicht genau der Augenblick. Und ich glaube, unterm Kreuz nachher hat sie verstanden, was damals im Tempel durch den Simeon gesagt wurde. In den letzten drei Versen wird uns eine weitere Person vorgestellt, Hanna. Anders als bei Simeon wird ihre Herkunft sehr deutlich beschrieben, ihre Berufung und ihr Lebensalter wird erwähnt. Zu ihrer Abstammung ist mir nichts Wesentliches aufgefallen. Aber aufgefallen ist mir, dass sie schon sehr, sehr lange als Prophetin im Tempel Dienst getan hat. Wahrscheinlich so 60 Jahre, habe ich nachgerechnet. Weil man hat in Israel die Mädchen sehr früh verheiratet. Und wenn sie 7 Jahre verheiratet war, dann war sie möglicherweise von ihrem 24. Lebensjahr an Witwe. Und jetzt wird gesagt, dass sie 84 ist, 60 Jahre im Tempel Dienst gemacht. Auch sie hatte sich eingeübt, auf die Stimme Gottes zu achten. Und sie war zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Kennt ihr solche Augenblicke auch? Und das sind beglückende Augenblicke. Und ich erinnere mich immer sehr gerne an so Situationen. Und ich wünschte, ich hätte viel mehr davon. Aber der Preis, 60 Jahre, Tag und Nacht im Tempel mit Beten und Flehen und Fasten, das ist mir manchmal zu hoch oder eigentlich immer zu hoch. Aber das war das Ergebnis. Ein Mensch, der so einen Umgang mit Gott pflegt, der weiß sich auch von ihm geführt und gelenkt. Und deshalb war sie zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Aufgefallen ist mir noch, obwohl hier ausdrücklich gesagt wird, sie ist eine Prophetin, kommt doch eigentlich wenig Prophetisches über ihre Lippen, denkt man. Stattdessen spricht sie das Ergebnis dessen, was sie gesehen hat und formuliert es. Ich stelle mir das so vor. Sie hat den Simeon reden gehört, dieses prophetische Aussprechen über das Kind und hat sich bestätigt gefühlt. Ja, genau das ist das, was ich auch im Herzen habe. Und jetzt stellt sie sich nicht hin als Prophetin und sagt nochmal dasselbe. Das hat sie gar nicht nötig. Sondern sie richtet das, was sie weiß, an Gott. Und aus ihrem Herzen kommt ein Lobpreis, eine Anbetung. Sie ist fasziniert von dem, was Gott vorhat, was Gott tut, was er getan hat. Ich denke, wenn Gott uns Einblick gibt in seine Gedanken, wenn wir so Sternstunden haben, wo wir im Einklang mit dem sind, was Gott gerade tut, dann kommt aus unserem Herzen echte Anbetung, echter Lobpreis. Nicht nur vom Kopf, sondern wirklich aus tiefstem Herzen. Und das ist das, was mir hier bei der Hanna aufgefallen ist. Ich glaube, das ist das Ergebnis von dem Einblick in die Gedanken und das Handeln Gottes. Hanna hatte eine Botschaft für Menschen, die sich nach der Erlösung sehnten, also die offen waren für Gottes Handeln und die auf sein Eingreifen warteten. Wenn ich jetzt noch einmal auf Haupt- und Nebensache zurückkomme, dann würde ich das so mit meinen Worten zusammenfassen. Gott wird Mensch mit allem, was dazugehört, von der Geburt bis zum Kreuz. Er durchlebt alle Stationen unseres menschlichen Lebens, aber dabei ohne zu sündigen. Und das Zweite, wer intensiv mit Gott lebt, wie Simeon, der erfährt auch seine Führung. Der bekommt einen Einblick für vorbereitete Werke Gottes, kann sich daran erfreuen, wird als Werkzeug gebraucht, auch wenn er die Bestätigung nicht mehr selbst erlebt. Aber er bekommt dafür tiefen Frieden, sodass seine Gebete erhört werden. Und das Dritte, wer sich Gott zur Verfügung stellt wie Hanna, der darf auch erleben, zur richtigen Zeit am richtigen Platz zu sein. Und als Folge kommt eine echte Anbetung aus dem Herzen und das fällt leicht, von Gottes großen Gedanken zu erzählen. Geben wir Acht darauf, dass für uns die Hauptsache auch die Hauptsache bleibt und lassen wir uns nicht von Nebensachen ablenken. Amen.